Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Auch das Theater an der Ruhr wagt eine Online-Premiere. Die erste Kritik gibt's natürlich hier. Wie wär's mit einem Sonntagabend-Polizeiruf von Heiner Müller? Und warum Erkenntnis weiter höchstes Gut der Universitäten bleibt? Themen dieser Stunde. Ein neuer Tag und wieder gibt es Grund, daheim zu bleiben. Immun sein, schön wär's. Aber bei der Online-Premiere des Theaters an der Ruhr ging es heute Abend nicht um Covid-19. Es ging um die deutsche Vergangenheit, verstanden als Virus, das fortlebt, gegen das es keine Immunisierung gibt. Nach Motiven der inzwischen an die 30 Jahre alten Filme Europa und Epidemic von Lars von Trier inszenierte Philipp Preuß Europa oder die Träume des Dritten Reichs. Stefan Keim hat sich die Online-Premiere angesehen. Preuß hat Texte der 1986 in New York gestorbenen deutschen Publizistin Charlotte Behrath eingebaut. Was sind das für Traumprotokolle?
Das heißt Das Dritte Reich des Traums und ist auch bei Suhrkamp aktuell erhältlich. Sie hat zwischen 1933 und 1939, also bevor sie dann über England in die USA geflohen ist, hat sie Traumprotokolle gesammelt. Und das sind Geschichten, was Menschen während des Dritten Reiches, während der Nazi-Diktatur geträumt haben, um das aufzuzeichnen, was im Unterbewussten der Menschen passiert. Erzähl das jetzt hier so klug. Das ist mir auch völlig neu gewesen, dieses Buch. Ich habe da noch nie davon gehört, auch wenn es zu einem der Klassiker der Traumdokumentation erhoben wurde. Ein Theater bildet.
Und die Geschichte des Schlafwagenschaffners Leopold Kessler, das ist da eingebaut. Der fährt ja im Frieden 1945 durch Deutschland. Wie passt das eine mit dem anderen zusammen?
Das passt hervorragend zusammen, denn auch was Lars von Trier dort verfilmt hat, das ist ja auch so eine Erinnerung und gleichzeitig fährt dieser Zug ja durch das zerstörte Nachkriegsdeutschland ja auch durch die deutschen Traumata. Und das verzahnt sich ganz ausgezeichnet. Also ein Beispiel, es gibt da so einen Unternehmer, einen Herrn Hartmann, der während des Films oder während der Handlung sich eine Entnazifizierung erschleicht und weil er sich dafür schämt, sich am Schluss umbringt. Der bekommt nun einen Monolog oder eine Traumdokumentation von Charlotte Behrath in den Mund gelegt, wo ein Unternehmer, den sie auch befragt hat, erzählt, wie Josef Goebbels im Traum seinen Betrieb besucht und er will die Hand zum deutschen Gruß erheben und er kriegt den Arm nur ganz, ganz langsam hoch. Er kämpft, es dauert ewig und als er die Hand endlich hoch hat, sagt Josef Goebbels, also von Ihnen brauche ich den deutschen Gruß aber nicht. Und jetzt steht da völlig blamiert dieser Unternehmer vor seiner gesamten Belegschaft und jetzt kriegt er diesen Arm nicht mehr runter. Und diesen, ja, es ist auf der einen Seite auch absurd, aber auch schrecklich. Und das erzählt er. Felix Römer spielt diesen Mann, während er blutüberströmt quasi eben Selbstmord begeht. Und da, finde ich, hat sich das ganz großartig verzahnt. Es gibt da noch einige andere Beispiele in der Aufführung.
Ich höre gerne.
Ja, das würde aber vielleicht ein bisschen zu weit führen, weil es hat ja noch andere Dinge. Und zwar, das ist natürlich auch eine Sache, die mit der Traumdeutung zu tun hat. Das Ganze ist ja auch eine Geschichte, die mit Hypnose zu tun hat. Das ist ja auch im Film so, da ist das die Stimme von Max von Sydow. Man sieht ja am Anfang nur in Schwarz-Weiß Gleise und da zählt eine Stimme von 1 bis 10 und tut einen oder zieht einen damit quasi hypnotisch in den Film und in diese Welt rein. Das macht im Theater Petra von der Beek.
Jedes Mal, wenn du meine Stimme hörst, bei jedem Wort, bei jeder Zahl, wirst du eine noch tiefere Schicht erreichen. Offen, entspannt und aufnahmebereit. Ich werde jetzt von 1 bis 10 zählen. Bei 10 wirst du in Europa sein.
Also das ist diese Grundstimmung. Das Ganze ist so ein Psychotrip, etwas Hypnotisches, eine Auseinandersetzung mit den ganzen Traumata, die wir da auch heute noch durchaus im Kopf haben. Also zwei Schauspieler stehen, die heißen Nils und Lars, wie die Drehbuchautoren des Films Europa und reflektieren das Ganze, erzählen auch über den Film. Also das Ganze hat so ganz viele verschiedene Schichten.
Und wo sind die Werwölfe?
Die Werwölfe, die kommen natürlich auch vor. Das ist ja eine nicht Neonazi, das sind ja noch richtige Nazis 1945, eine Terrororganisation, die den Helden, diesen jungen Schlafwagenschaffner, dazu erpressen, indem er verliebt sich, indem sie sagen, dass sie sonst seine Freundin umbringen wollen. Sie erpressen ihn dazu, einen Anschlag zu begehen. Also er taucht da wirklich hinein. Auch, ich habe ja gerade schon diesen Wirtschaftsboss erwähnt, diese Familie, die Frau, in die er sich verliebt, das ist seine Tochter, die Tochter des Wirtschaftsbosses, und der Schlafwagenschaffner wird in diese Familie eingeladen, und dort gibt es dann hochinteressante Diskussionen über die Schuld und auch über die Religion. Also wie kann man zum Beispiel religiös sein und gleichzeitig ein Nazi oder ein Massenmörder?
Gott ist auf der Seite aller Menschen. Aber wenn sie aus vollem Herzen für eine Sache kämpfen, fällt es ihm leichter, ihnen zu verzeihen, dass sie dabei mitunter gegen seine Gebote verstoßen.
Amen.
Und wem verzeiht Gott da nicht?
Dem Ungläubigen kann Gott niemals verzeihen.
Und hier sind wir vielleicht auch bei dem Punkt, was hat das mit uns heute zu tun? Natürlich, eben schon mehrmals erwähnt, es sind die Angstbilder, die sich weiter fortschreiben. Aber eben auch diese Frage, da war ich auch wirklich bei der Frage, wie können diese Christen in den USA Trump unterstützen? Wie passt es, rassistisch zu sein und gleichzeitig die christlichen Werte mit sich zu bringen? Hier ist durchaus eine Antwort.
Das Stichwort Europa fiel ja eben auch schon in dem Ausschnitt. Das heißt, die Botschaft von Philipp Preuß, die reicht über Deutschland hinaus und also in die Gegenwart?
Ja, Europa ist ja auch überhaupt kein Zukunftsprojekt. Also wir haben hier nichts mit EU zu tun und mit Zusammenwachsen und wir kriegen unsere Probleme gemeinsam besser in den Griff. Europa ist hier auch so etwas Mythisches, etwas, das völlig wabert und das eigentlich auch so eher eine Bedrohung ist. Aber klar, aus der Perspektive von 1945 ist Europa der Ort, von dem aus gerade zwei Weltkriege ausgegangen sind. Auch das ist hochinteressant, sich so etwas mal ins Gedächtnis zurückzurufen.
Wir müssen jetzt natürlich darüber reden, dass auch das eine Online-Premiere war. Eine mit vier Kameras im Theater hatte das Bildschirmgucken mit dieser theatralischen Bahnreise jetzt auch wiederum Vorteile?
Es ist auf jeden Fall etwas völlig anderes, als man so normalerweise bei so Streams hat, die einfach abgefilmtes Theater sind. Denn es hat doch was Interaktives. Man kann auch zwischen diesen vier Kameraperspektiven ständig hin und her schalten. Man hat eine Totale von der Bühne, eine Nahaufnahme. Dann sieht man eine Schauspielerin, die geschminkt wird und dann auch immer wieder weggeht, umgeschminkt wird, sich umzieht. Einen Schauspieler, Rupert J. Seidel, der zwischendurch als Udo Kier auftritt. Das ist ja ein Schauspieler, der bei Lars von Trier ständig mitgespielt hat. Der kocht aber die meiste Zeit. Der macht Gnocchi, also frischen Gnocchi. Es läuft einem das Wasser im Mund zusammen in einer Trüffelbutter, was am Schluss dann auch den Leuten auf der Bühne oder einem Teil davon serviert wird. Also man hat also auch ständig dieses Making-of, diesen Bühnenhintergrund und noch eine Chatfunktion, die mir aber etwas auf die Nerven gegangen ist. Ich habe festgestellt, am Anfang fand ich es interessant, viel rumzuklicken. Später habe ich mich dann lieber darauf konzentriert, was gesagt wird. Eine kleine technische Störung hatte zumindest ich. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Bei mir ist manchmal der Ton ausgefallen. Das war ein bisschen ärgerlich. Da werden also ganz, ganz viele Daten bei diesem hochspannenden Projekt durchgejagt.
Mit der Technik hat es ein bisschen geholpert, aber ansonsten hörte er sich sehr zufrieden an, unser Theaterkritiker Stefan Keim, nach der Online-Premiere von Europa oder Die Träume des Dritten Reichs nach Motiven von Lars von Trier am Theater an der Ruhr. Es hofft auf eine Analog-Premiere im Dezember. Naja, schauen wir mal. Stellen Sie sich vor, zur Primetime am Sonntagabend ein Polizeiruf von Heiner Müller. Ganz unmöglich ist das nicht, obwohl der große Dramatiker vor 25 Jahren starb. Denn es hat sich die Skizze eines Drehbuchs angefunden, Meyer und sein Mord. Thomas Irmer gehört zum Vorstand der Internationalen Heiner Müller Gesellschaft und ist jetzt zu Gast. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Müller war kein Freund des Fernsehens. Warum hat er trotzdem an einem Krimi für das DDR-Fernsehen gearbeitet?
Ja, das ist erstmal ganz einfach zu beantworten. Er wurde 1961 wegen eines Theaterstückes aus dem Schriftstellerverband der DDR ausgeschlossen. Das bedeutete de facto keine Einnahmen mehr, weil das natürlich alles im öffentlichen Betrieb nur zu erzielen war. Und in gewisser Weise wurde ihm in einer Art von Solidarität diese Aufgabe zugeschanzt, so eine Art Entwürfe für Drehbücher zu schreiben, fürs Fernsehen. Dazu muss man wissen, dass damals in den frühen 60er Jahren sozusagen das Fernsehen erstmal an Volumen gewann und sehr viel Fernsehspiele und Filme und Verfilmungen produzieren wollte und sollte, eben auch in der frühen DDR. Da kam eben Müller das doch sehr zu Pass. Das Interessante nun ist, er hat, das sind 29 Blatt, die jetzt auftauchten. Das ist größtenteils nach literarischen Vorlagen entstanden. Mark Twain, Edgar Allan Poe. Oft sind das nur ein paar Zeilen Skizze. Aber ein Treatment hat er eben doch sehr, sehr schön ausgeschrieben und das handelt vom Fernsehen selbst. Er schreibt sozusagen ein Anti-Fernsehstück fürs Fernsehen.
Wie geht die Geschichte?
Die Geschichte Meyer und sein Mord spielt erstmal in London. Es ist also ein Ehepaar, das sich einen Fernseher anschafft und die Frau verliebt sich in den Moderator einer Ratgebersendung, worauf der Mann dann eben erzürnt ist und eifersüchtig und so weiter. Zunächst das Äußere dieses Moderators nachmacht und der Moderator dann wiederum stirbt und die Frau verliebt sich aber auch in seinen Nachfolger. Also es sind viele Sachen drin von dem, was die Wirkung von Fernsehen ausmacht in dieser frühen Zeit. Und es ist also eigentlich eine typische Parabel mit sarkastischen Einschlägen da drin.
Die da wären, ich habe es erwähnt, Fernsehen mochte Heiner Müller nicht. Wie doppel- oder dreibödig ist denn dieser Text mit seinen 29 Seiten?
Die Parabel selbst hat nur zwei Seiten. Also das sind die anderen Texte, die er da skizziert hat. Ja, das ganze Konvolut besteht aus 29 Seiten, die jetzt eben aufgetaucht sind, dadurch, dass die damalige Lektorin und Redakteurin, die ihn da beim Fernsehen betreut hat, das aufgehoben hat. Und es richtet sich insofern kritisch ans Fernsehen, über das Fernsehen, indem das Fernsehen auch in gewisser Weise Verführer ist oder die falsche Unterhaltung. In seinem berühmtesten Theaterstück, die Hamlet-Maschine, was ungefähr 10 Jahre danach entsteht, schreibt der Fernsehen, der Ekel am verordneten Frohsinn und so. Also da kommt dann also wirklich eine völlige Absage an der Manipulation durch dieses Massenmedium heraus.
Und es geht aber doch auch um die Ununterscheidbarkeit durch das Fernsehen zwischen Fiktion und Realität.
Das macht er deutlich, indem er beispielsweise in der Geschichte dem Fernsehen so eine Art Live-Präsenz zuschreibt, auf den dann eben der Protagonist reinfällt. Ja, weil er denkt, wenn dieser Moderator da noch auftritt, dann macht er das in diesem Moment. Er wusste nicht, dass der dann schon tot ist.
Könnte doch prima was für Ulrich Tukur sein.
Könnte man meinen. Das muss man natürlich noch ein bisschen ausbauen. Es ist eine knapp und präzise formulierte Parabel, so würde ich das nennen.
Und Sie haben am Anfang gesagt, es hätte literarische sozusagen Vorbilder gegeben. Inwiefern sind die in diesen 29 Seiten oder in den beiden Seiten verewigt?
Vorbild gibt es nicht direkt. Das war ja auch alles noch jung. Also auch diese Drehbuchentwicklung fürs Fernsehen und fürs Fernsehspiel, was damals noch wegen der kleineren Formate sehr viel verbreiteter war. Vorbild ist in gewisser Weise er selbst, indem er sich an diesem parabelhaften Schreiben schon geschult hatte. Und er hat also auch in den 50er Jahren einige kleinere Prosastücke geschrieben, die ganz ähnlich im Ton und auch in der sarkastischen Art sind.
Sie haben gesagt, nur durch eine Fernsehredakteurin, die diese 29 Seiten aufgehoben hat, ist das Ganze erhalten geblieben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie tief in irgendeiner Schublade lag es, dass es jetzt erst gefunden wurde?
Die Geschichte ist rückverfolgbar bis in die späten 50er Jahre, wo Christa Vetter auch Dramaturgin am Maxim-Gorki-Theater in Berlin war und Müllers Arbeiten dort betreut hat, der gerade erst anfing als Dramatiker. Dann ging sie eben zum Fernsehen. Wie gesagt, es gab damals einen besonderen Bedarf, fürs Fernsehen was zu entwickeln. Da konnten also Aufträge vergeben werden, die übrigens auch relativ gut bezahlt waren, wenn man das jetzt sozusagen als Textumfang nimmt. Und die Frau zog dann aber weiter zum Hörspiel und nahm dann aber diesen Hefter mit. Und jemand, der bei ihr Praktikum gemacht hat und als Assistent gearbeitet hat, der hatte das dann bis in den 90er Jahren dann irgendwie übernehmen können und es mir zukommen lassen und so, dass wir das jetzt vorlegen haben.
Aber wir schreiben jetzt das Jahr 2020. Was war in den 30 Jahren?
Das blieb eben einfach liegen. Also es war ja klar, dass das irgendwie jetzt erstmal nicht Hauptwerk ist. Diese Parabel würde ich aber durchaus zu den wichtigen Prosastücken zählen jetzt bei Durchsicht der ganzen Sachen. Die anderen Sachen sind teilweise so fragmentarisch und so skizzenhaft, die würde ich jetzt nicht als Werk beurteilen. Aber diese eine Geschichte, Meyer und sein Mord, gerade weil sie eben auch vom Fernsehen selbst handelt, ist was Besonderes und würde vielen Müller-Fans gefallen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich würde dazugehören. Heute, Herr Irmer, hat ja auch die Jahrestagung der Internationalen Heiner-Müller-Gesellschaft stattgefunden. Was geht denn da derzeit überhaupt und das so kurz vor dem 25. Todestag von Müller?
Tja, da kann man natürlich nur sagen, wie bei allen anderen Vereinen und Gesellschaften, wir haben jetzt erstmal diese Jahrestagung hinter uns gebracht. Es gibt ja auch gewisse Vereinsvorschriften, die da zu berücksichtigen sind. Das Bilanzjahr 2020 fällt natürlich schmal aus, was unsere eigenen Veranstaltungen betrifft. Und wir sind bis heute nicht wieder dazu gekommen, neue Veranstaltungen zu verabreden mit den Theatern oder eben diesem 30. Dezember als 25. Todestag in besonderer Weise vorzubereiten. Ich hoffe, dass wir das vielleicht in welcher Form auch immer in gewisser Weise medial wenigstens machen können. Ein Beitrag in gewisser Weise ist natürlich, dass jetzt dieses Manuskript von Meyer und sein Tod in der Zeitschrift Theater der Zeit in der Dezemberausgabe veröffentlicht wird und an diesen Todestag erinnert.
Sie können den ganzen Text dann nachlesen, diese beiden Seiten, über die Thomas Irmer gerade gesprochen hat. Ich danke Ihnen, dass Sie hier bei uns waren. Schönen Abend noch.
Ich danke auch.
21 Grad betrug heute die Höchsttemperatur in Israel. Aber so ganz anders als in Deutschland ist die Situation zumindest für die Kunst- und Kulturschaffenden nicht. Tim Aßmann hat in Tel Aviv zugehört, was befürchtet wird und was noch schützt.
Sieben Musiker, Streicher und Bläser sitzen in einem Wohnzimmer und proben Beethoven. Sie gehören zum Israel-Kammerorchester Tel Aviv, das seit einigen Monaten wieder auftritt, meist aber ohne Publikum. Die Konzerte werden im Internet gestreamt. Im Sommer spielten wir mal im Freien vor Bewohnern von Altenheimen, erzählt die erste Geigerin Elina Gorevitsch. Im Vergleich zu vielen anderen Künstlern haben die Musiker des Kammerorchesters Tel Aviv Glück. Sie sind fest angestellt und hatten, als das Ensemble monatelang unbezahlt in Urlaub geschickt wurde, Anspruch auf Arbeitslosengeld.
Nobody got fired. And this is a big difference.
Niemand wurde gefeuert. Das macht einen Riesenunterschied aus und gibt eine gewisse Sicherheit. Der Staat zahlt 65-70% des Gehalts bis Ende Juni 2021. Freie Musiker allerdings haben in Israel keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Der Staat half mit Einmalzahlungen, die aber zum Teil erst nach Monaten überwiesen wurden. Das Kammerorchester bezahlt seine Musiker nun wieder selbst, kann das aber wohl nicht mehr lange durchhalten, fürchtet Klarinettist Semyon Ositjanski. Es gibt noch Mittel, aber sie reichen nicht mehr für lange Zeit, sagt Semyon. Noch 2-3 Monate, schätzt er. Wer sich mit Künstlern in Israel über ihre Situation unterhält, hört oft Geschichten von Existenzangst angesichts fehlender Einkommen und den extrem hohen Lebenshaltungskosten. Viele mussten ihre Wohnungen aufgeben, zum Teil zu den Eltern zurückziehen, berichtet Laure de Leo. Sie ist bei der Stadt Tel Aviv zuständig dafür, die Hilfe für Künstler zu organisieren. Besonders schlimm sei die Lage der 7.000 bis 8.000 freien Kulturschaffenden in der Stadt, sagt de Leo. Die Stadtverwaltung organisiert mit Partnern Projekte wie kleine Freiluftkonzerte und bezahlt die Musiker dann aus eigenen Mitteln. Wenn wir etwas fördern wollen, setzen wir nun andere Prioritäten als vor Corona, erzählt Laure de Leo. Wir dachten mehr an unsere Bedürfnisse, daran, was wir als Stadt wollten. Jetzt überlegen wir, was Sie brauchen. Das heißt nicht, dass uns die künstlerische Qualität der Projekte egal ist, aber wir haben nun andere Kategorien und denken nicht nur an die Qualität. Von der Regierung in Jerusalem fühlt sich Israels Kulturbetrieb weitgehend alleingelassen. Seit Monaten gibt es Proteste im Wochenrhythmus. Einrichtungen wie Theatern, Museen und Kinos wird bisher mit umgerechnet rund 50 Millionen Euro geholfen. Diese Hilfen reichen nicht aus. Gerade hat die israelische Oper Entlassungspläne für ihren gesamten Chor mit mehr als 50 Mitgliedern bekannt gegeben. Zurück im Proberaum Wohnzimmer. Die Politik in diesem Land schätzt Kultur zu wenig, sagt Geigerin Elina bedauernd.
There is a huge misconception, I think.
Es gibt ein großes Missverständnis. Kultur wird als Geschäft angesehen. Wenn du keine Profite abwirfst, ist das nicht unser Problem als Regierung. Niemand stellt in Frage, dass das Gesundheitswesen von der Regierung unterstützt wird. Ich denke, bei der Kultur sollte es genauso sein.
I think that culture should be the same.
Doch aktuell ist mit einem solchen Bewusstseinswandel in Israel wohl nicht zu rechnen. Beim Israel-Kammerorchester Tel Aviv hoffen sie, angesichts gesunkener Infektionszahlen im Land, vielleicht bald wieder vor Publikum spielen zu können.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Beim Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg sind die Preise verliehen worden. Den Hauptpreis bekam die Regisseurin Nuria Jiménez-Lorang für ihren Debütfilm My Mexican Bretzel. Der Film sei ungemein exzentrisch und unterhaltsam und hinterfrage zugleich, was ein Film sei und was er dürfe, begründete die Jury die Entscheidung. Regisseur Shang-Chi erhielt für Single Cycle den Rainer-Werner Fassbinder Award für das beste Drehbuch. Der Film Lorelei der Regisseurin Sabrina Doyle wurde mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Das internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg hatte in diesem Jahr Corona-bedingt gänzlich digital stattgefunden. Das Atelier und Wohnhaus des Expressionisten Emil Nolde im schleswig-holsteinischen Sebühl wird modernisiert. Seit den 1950er Jahren ist es ein Museum. Die Renovierung sei eine besondere Gratwanderung, sagt der Direktor der Nolde-Stiftung, Christian Ring. Der Charakter des Hauses und möglichst viel der historischen Substanz sollten erhalten bleiben. Gleichzeitig aber ein Museum entstehen, das modernen Ansprüchen entspricht. Der markante Klinkerbau wurde ab 1927 in mehreren Schritten nach den Plänen Noldes errichtet. Nach Noldes Tod wurde er umgebaut und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2021 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. In mehr als 50 Städten Spaniens haben tausende Menschen mit Autokorsos gegen eine umstrittene Bildungsreform der linken Regierung protestiert. Die größte Kundgebung fand in der Hauptstadt Madrid mit rund 5000 Fahrzeugen statt. Ab nächstem Schuljahr soll die Bildungsreform in Kraft sein. Oppositionspolitiker Pablo Casado von der Volkspartei und die rechtspopulistische Vox-Partei kündigten Klagen vor dem Verfassungsgericht an. Oliver Neuroth.
Das neue Gesetz der Linksregierung sieht unter anderem vor, dass Spanisch nicht mehr die einzige offizielle Sprache im Bildungswesen ist. Die Regionalsprachen sollen mehr Raum bekommen. Außerdem soll der Religionsunterricht an Bedeutung verlieren. Und in speziellen Privatschulen, die der Staat mitfinanziert, sollen Jungen und Mädchen gemeinsam unterrichtet werden, die Geschlechtertrennung also wegfallen. Vor allem konservative Parteien und die katholische Kirche machen gegen die Bildungsreform mobil. Der Chef der konservativen Volkspartei PP, Casado, sagte in Madrid, wenn seine Partei wieder an die Macht komme, sei dieses Gesetz Geschichte.
In Los Angeles werden heute Nacht die American Music Awards verliehen. Die Gewinner werden dabei vom Publikum bestimmt. Trotz strenger Corona-Beschränkungen soll es auch Live-Auftritte geben. Unter anderem wurden Billie Eilish, Katy Perry und Justin Bieber angekündigt. Einige Künstler werden zugeschaltet, zum Beispiel die K-Pop-Band BTS aus Südkorea und Dua Lipa aus London.
Zu den Favoriten in diesem Jahr gehören unter anderem die Künstler The Weeknd und Roddy Ricch mit jeweils 8 Nominierungen. Sängerin Taylor Swift könnte in diesem Jahr ihre Rekordgewinne aus den vergangenen Jahren toppen. Sie hat bereits 29 Mal eine Trophäe mit nach Hause nehmen können und ist unter anderem als Künstlerin des Jahres nominiert. Ob auch Publikum zugelassen ist, ist bis zur letzten Minute unklar. Nach Informationen der Veranstalter dürften nur maximal 100 Gäste in das Los Angeles Theater kommen, wo die Show aufgezeichnet und übertragen wird. Bei den Auftritten der Stars gibt es strenge Protokolle. Nur eine begrenzte Anzahl an Künstlern und Tänzern darf auf die Bühne. Die Tänzer müssen zudem Maske tragen. In Kalifornien gilt seit Samstag eine Ausgangssperre ab 22 Uhr, da die Infektionszahlen kontinuierlich angestiegen sind.
Aus Los Angeles war das Katharina Wilhelm.
Wie frei ist das Wort in deutschen Universitäten? Na ja, das ist die Quintessenz einer Meinungsumfrage unter Studenten und die Meinung des Präsidenten des Deutschen Hochschulverbandes. In Fazit sagte Bernhard Kempen, er sorge sich, weil der Diskurskorridor immer schmaler werde. Dabei hätten auch Außenseiterpositionen das Recht, gehört zu werden, damit mit Gegenthesen geantwortet werden kann.
Es gibt tatsächlich eine sowohl nach rechts wie nach links gerichtete Tabuisierungsstrategie, die ich sehr bedauere. Ja, dass gesagt wird, ja, wenn der und der kommt, dann wird es einen offenen Brief geben und dann sprechen wir uns alle dagegen aus. Und das Ganze wird garniert mit dem Satz, die Universität ist ein Ort, an dem auch Haltung gezeigt werden muss. Und ich sage Ihnen, um Haltung geht es an der Universität gar nicht. An der Universität geht es um Erkenntnis und um Wahrheitssuche.
Der Präsident des Deutschen Hochschulverbandes Bernhard Kempen im Deutschlandfunk Kultur. Was hält Paula Irene Villa-Braslavski, Professorin für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, von dieser Meinung? Danach habe ich sie gefragt. Guten Abend.
Schönen guten Abend, hallo.
Geht es für Sie auch um Erkenntnis oder geht es für Sie um Haltung?
Es geht für mich selbstverständlich, da bin ich mit Herrn Kempen völlig einig und ich glaube allen von uns, die hauptamtlich wissenschaftlich tätig sind, um Erkenntnis. Haltung gehört natürlich als Bürger eines Rechtsstaats dazu, aber das verpflichtet zu einer demokratisch, pluralistisch, rechtsstaatlichen Grundhaltung, die wir natürlich auch alle vertreten. Aber in der Wissenschaft und in der Wissenschaft zu sprechen, bedeutet wesentlich, sich an Erkenntnis zu orientieren, was auch immer das heißen mag. Das ist ja auch umstritten, aber selber Teil von Wissenschaft. Also ja, es geht um Erkenntnis.
Wie würden Sie denn die Erkenntnis definieren?
Das kann zum einen in einer eher vielleicht den naturwissenschaftlich zugerechneten Art und Weise sein, dass wir Fakten herausfinden, dass wir durch Beobachtung der Welt über Tatsachen etwas herausfinden können. Genauso gehört zur Erkenntnis aber auch eher das, was wir aus den Sozial- und auch anderen, den Kulturwissenschaften kennen, Lesarten, Verstehen, Reflexion, methodisch kontrollierte Deutungen dessen, was in der Welt und in uns selber passiert. Also es geht bei Erkenntnissen sowohl um Fakten wie um Nachdenken, um Reflexivität und ganz entscheidend die methodisch kontrollierte, also auch über das überindividuell Nachvollziehbare.
Machen Sie auch die Erfahrung, dass gegensätzliche politische Lager an der Uni Themen tabuisieren?
Nein, das tue ich nicht. Ich würde nur auch grundsätzlich anders als Herr Kempen sagen, dass die Universität nicht der Ort ist, gesellschaftlich, an dem politische Auseinandersetzungen stattfinden sollten, sondern wissenschaftliche Auseinandersetzungen. Und in diesem Rahmen kann ich die Einschätzung etwa von Herrn Kempen überhaupt nicht nachvollziehen, denn tatsächlich setzen wir und auch ich konkret und viele von uns etwa in den Sozialwissenschaften uns sehr dezidiert und ich hoffe doch auch sehr offen mit Thesen und Haltungen und Meinungen und Praktiken im politischen Spektrum auch ganz weit rechts auseinander, also anders gesagt auch weit rechte wie auch weit linke und alle möglichen politischen Haltungen und Meinungen sind Thema in den Universitäten als Gegenstand wissenschaftlicher Auseinandersetzungen. Also die Universität ist eben nicht die öffentliche politische Debatte, sondern wir setzen uns in der Universität, in der Wissenschaft, mit methodisch kontrolliert, mit wissenschaftlichen Methoden, mit allen Positionen, die es im politischen Raum gibt, aus, und zwar selbstverständlich.
Und wie sieht es bei den Studenten aus?
Das tun die auch. Studierende haben unterschiedliche eigene politische Haltungen. Die werden nicht so deutlich sichtbar, aber sie sind immer wieder auch bemerkbar in den Lehrveranstaltungen, wo es auch durchaus politisch kontrovers zugeht. Und wir als Lehrende haben die Aufgabe, und der kommen wir hoffentlich auch sehr gut nach, zu sagen, es geht hier in der Uni, im Seminarraum eben nicht um eine nur politische Auseinandersetzung. Das könnt ihr woanders machen. Es geht im Seminarraum dazu, aus diesen politischen Überzeugungen das in wissenschaftliche Erkenntnis zu überführen, wissenschaftlich valide Argumente zu machen, wissenschaftlich und eben an erkenntnisorientierte Positionen zu vertreten und nicht einfach nur politische Meinungen. Das heißt nicht, dass politische Meinungen per se total tabuisiert werden, sondern die Ausbildung in der Universität besteht ja auch darin, Meinung von Erkenntnis zu unterscheiden.
Nach der Einführung der Bachelorstudiengänge ist viel darüber geklagt worden, dass vor lauter Stoff das eigenständige Denken, das Reflektieren womöglich auf der Strecke bliebe. Schlage ich da jetzt einen zu großen Bogen?
Nee, ich glaube, dass in dieser Zusammenhang tatsächlich empirisch ein Gegebener ist, dass tatsächlich wir auch als Lehrende immer wieder die Sorge haben oder ein Auge darauf haben und auch haben müssen, dass in diesen doch sehr strikten Zeitbudgets und Korsetts und in diesen vielen Anforderungen, die Studierende heute auch in kurzer Zeit zu bewältigen haben, dass genug Zeit und Raum bleibt, um genau das auszubilden, nämlich eine akademische Kompetenz, die auch in der kritischen Urteilsfähigkeit liegt, im Umgang mit unterschiedlichen Paradigmen, mit Theorien und Methoden. Das braucht seine Zeit. Das braucht eine gewisse Fähigkeit zum komplexen Denken. Ich glaube, es gelingt uns weiterhin, trotz Bachelor und Master, muss man ja manchmal sagen, das zu vermitteln. Aber es ist etwas, um das wir immer wieder uns auch wirklich aktiv kümmern müssen. Die Studierenden wollen das aber auch. Das stellen wir auch immer wieder fest.
Wir haben jetzt über das Lehrangebot, die Diskussion mit den Studierenden gesprochen, in Hörsälen, in Seminarräumen. Ich drehe jetzt mal meine Frage um. Erleben Sie Gräben zwischen den Studierenden in den Fluren, in den Cafés, womöglich zwischen Ihren Kolleginnen und Kollegen?
Jein, ich erlebe sie, wie wir in unseren Fächern, das glaube ich schon sehr lange jeweils erleben, Gräben, das ist ein starkes Wort. Aber es gibt Differenzen und auch so manche, vielleicht nicht immer auf der Höhe aller Tatsachen geführte Diskussionen, aber eher zwischen Methoden, zwischen Haltungen zur Wissenschaft, zwischen unterschiedlichen, Lagern, die mit unterschiedlichen Paradigmen und Methoden arbeiten. Das prägt beispielsweise die Soziologie derzeit sehr stark, das Fach, in dem ich bin, wo es sowas wie die Lager und Gräben gibt von Schulen, die mit unterschiedlichen Methoden arbeiten. Kurzum, ja, und auch bei den Studierenden gibt es sowas vielleicht manchmal, aber die Unterschiede verlaufen eben nicht zwischen links und rechts oder zwischen Gender dies oder Klimaleugnung das, sondern zwischen unterschiedlichen Paradigmen und Methoden innerhalb der Disziplin. Da wünsche ich mir manchmal mehr Debatte miteinander, aber wenn überhaupt es sowas wie Gräben gibt, dann sind sie innerfachlicher Art.
Sagt die Soziologin Paula Irene Weyer-Braslavski. Ich danke Ihnen sehr.
Danke auch.
Sie hören die Kultur vom Tag und in Fazit geht es jetzt um Literatur aus Frankreich. Der Prix Goncourt wird ja nun in 8 Tagen vergeben, so kündigte die Jury an. Laurent Binet hat ihn schon. 2010 erhielt er den wichtigsten Literaturpreis Frankreichs für Himmlers Hirn heißt Heydrich. Auf seinen neuen Roman brachte den 48-Jährigen der Evolutionsbiologe Jared Diamond, der sich fragte, warum Inka-König Atahualpa vor den Spaniern nicht Reis ausnahm und nach Europa segelte. Jetzt liegt die auf den Kopf gestellte Kolonialgeschichte auf Deutsch vor und deshalb hat Tobias Wenzel mit dem Autor über Eroberung gesprochen.
Gerade eben hat Laurent Binet seinen Sohn zur Schule gebracht und sitzt nun schon in einem Pariser Tonstudio. Die nach Berlin geschaltete Stimme des französischen Autors klingt müde, aber viel wacher, als ich ihn frage, ob er mit seinem neuen Roman Eroberung die Indios, die Opfer der Kolonialisierung, rächen wollte.
Ja, schon ein bisschen. Die Vorstellung, dem Verlierer der Geschichte eine Revanche zu bieten, reizt mich, auch wenn es sich nur um eine Rache auf dem Papier handelt.
Binet hat eine Alternativgeschichte geschrieben, in der Kolumbus in der Karibik kläglich scheitert, aber die Inkas erfolgreich die Macht in Europa übernehmen.
Das Prinzip einer Alternativgeschichte besteht darin, dass man an die Geschichte Hand anlegt, indem man einen sogenannten Kippmoment verändert.
Der erste entscheidende Kippmoment im Roman Eroberung: Binet lässt die Wikinger, die tatsächlich Nordamerika entdeckt haben, bis nach Südamerika vordringen. Sie bringen den Indios Eisen, Pferde und Krankheitserreger. Das stärkt ihr Immunsystem. Als im Roman Kolumbus 500 Jahre später in der Karibik auf Indios trifft, haben sie Pferde, sind kampferprobt mit ihren Eisenwaffen und immun gegen die Pockenviren der Europäer. Die Eroberung scheitert, liest man im Tagebuch von Kolumbus, das Binet umgeschrieben hat.
Die wenigen mir noch gebliebenen Leute waren schwer von Krankheit gezeichnet und wir alle waren voller Trübsal. Heute Morgen ist nun der Letzte gestorben und hat mich ganz allein unter den Wilden zurückgelassen. Ich wüsste gern, warum der Herr meinem erbärmlichen Dasein kein Ende macht.
Ein paar Jahrzehnte später, im 16. Jahrhundert, macht sich der Inka-Herrscher Atahualpa mit nur 200 Mann auf nach Europa, wird durch strategisches Geschick nicht nur König von Spanien, sondern auch noch Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Kolonialisierung mit umgekehrten Vorzeichen. Fragt sich, ob wir, wenn es so gekommen wäre, heute in einer besseren Welt leben würden.
Ich habe keine Ahnung. Sicher ist aber, dass wir eine andere Welt hätten. Die große Veränderung wäre wohl das Wirtschaftssystem. Die Inkas hatten nämlich eine absolute Planwirtschaft und nicht einmal Münzen. Wäre das nun eine bessere oder schlechtere Welt gewesen? Es wäre jedenfalls besser für den Klimawandel gewesen.
Alors est-ce que ça aurait été mieux? Est-ce que ça aurait été moins bien? Ça aurait été mieux pour le réchauffement climatique, par exemple.
Binets komische Einfälle machen die Lektüre dieses Romans so unterhaltsam. Der Kaufmann Anton Fugger etwa gibt Atahualpa Geld, damit der seine Söldner bezahlen und sich das Wohlwollen der deutschen Kurfürsten erkaufen kann. Fugger fordert aber im Gegenzug Handelsrechte für Alpaka-Wolle und außerdem den Tod Martin Luthers. Der habe nämlich das Geschäft mit dem Ablasshandel zerstört, weshalb die Kirche Fugger ihre Schulden nicht zurückzahlen könne. Bevor Luther stirbt, muss er noch mit ansehen, wie ein Unbekannter seine 95 Thesen ganz im Sinne des Inka-Führers nun ja reformiert hat.
Die 95 Sonnenthesen. Die Sonne ist nicht die Allegorie für Gott, den Schöpfer. Sie ist der erschaffende Gott und die Quelle allen Lebens. Luther hatte Unrecht, die Bauern an den Pranger zu stellen, als sie mehr Gerechtigkeit forderten.
Mit seinem Roman Eroberung hat Laurent Binet Literatur, von den isländischen Sagas bis zu Don Quixote und Geschichte souverän umgeschrieben. Das Ergebnis ist ein amüsantes Zusammenspiel von Alternativgeschichten und Alternativgeschichte. Auf seinen Roman blickt Laurent Binet trotzdem mit gemischten Gefühlen.
En fait, paradoxalement,
es ist paradox. Einerseits macht mich das Prinzip der Alternativgeschichte ein wenig melancholisch, weil ich weiß, dass es nur eine Schreibübung ist. Ich verändere die Geschichte nicht. Ich träume nur von einer anderen Geschichte. Aber gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass es keine Fatalität der Geschichte gibt. Manchmal braucht es nicht viel, damit die Geschichte anders verläuft. Solange die Geschichte nicht geschehen ist, können wir sie noch verändern.
Tant que l'histoire n'est pas passée, elle peut être changée.
Laurent Binet über seinen neuen Roman Eroberung, ins Deutsche übersetzt von Christian Wachinger und gerade erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Sie flogen aufeinander, aber nicht lange miteinander, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie, das sind Paul Celan, der an diesem Montag 100 Jahre alt geworden wäre, und Ingeborg Bachmann. Der FAZ-Autor Jochen Hieber stellt ein sensationelles Foto vor, das Celan und Bachmann 1948 in einem Wiener Atelier in einem Doppeldecker aus Pappmaché zeigt. Sensationell ist das Foto laut Hieber, weil es das einzige ist, das die beiden berühmtesten Dichter der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur als Paar, als Liebespaar zeigt, zu einem Zeitpunkt freilich, zu dem sie jenseits der Wiener Künstlerszene noch völlig unbekannt waren. Hieber skizziert die Geschichte des Fotos und die Geschichte der Liebe, und letztere ist die traurigere. Was ist aus dem beabsichtigten Hoch- und Steilflug des Frühsommers 1948 geworden? Literarisch ganz gewiss eine Mondlandung, denn sie wie er haben in ihren relativ kurzen Dichterleben jeweils Großes, Wegweisendes vollbracht und sich dabei wechselseitig befördert, ja, aneinander entflammt. Biografisch gelang der gemeinsame Aufschwung nicht. Nahezu zwei Jahrzehnte lang werden sie sich immer wieder treffen, immer wieder trennen, sich immer aufs Neue suchen und finden, um einander schließlich final zu verlieren. Jochen Hieber über Paul Celan und Ingeborg Bachmann. Die Süddeutsche Zeitung widmet Celans 100. Geburtstag eine Sonderseite. Hervorheben möchten wir Helmut Böttigers Artikel »Wie die Gräber klingen«. Okay, der Titel klingt ein bisschen nach Dramakitsch, aber was Böttiger über Celans Sprachmelodie schreibt, das lässt sich lesen. Cello-Einsatz von Hinter dem Schmerz, so lautet der Beginn eines Gedichts von Paul Celan. Wenn man an ein Instrument denkt, das seine Gedichte am besten charakterisiert, bietet sich tatsächlich sofort das Cello an, und der Schmerz, den Celan selbst damit assoziiert, scheint naheliegend zu sein. Allerdings, es geht in diesem Gedicht um einen Bereich hinter dem Schmerz. Und worum es sich dabei genau handelt, was sich hinter dem Schmerz befindet und wie das auszudrücken ist, das berührt den Kern von Celans Poesie. Alles Weitere in der SZ. Wir wechseln die Textgattung. Barack Obamas Autobiografie ist ja in aller Munde. Die Tageszeitung Die Welt berichtet nun über eine Obama-Biografie, die sich im Netz gut verkauft, aber laut Christian Mayer hochgradig obskure Merkmale hat. Herausgegeben hat die Trittbrettfahrerbiografie ein Verlag namens University Press. Was seriös klingt, durch das Fehlen einer Angabe, zu welcher Universität dieser Verlag denn gehört, jedoch konterkariert wird. Ein Autor ist im Buch ebenfalls nicht genannt. Es gibt kein klassisches Impressum, keine ISBN-Nummer. Und nun wird in den USA diskutiert, ob künstliche Intelligenz das Buch geschrieben hat. Damit Sie sich ein Urteil bilden können, hier die ersten Sätze übersetzt von Christian Meyer. Barack Obama weckt starke Meinungen. Für einige ist er eine gediegene Figur, die verehrt und bewundert werden sollte. Für andere ist er ein verachtetes Symbol von Versagen und Korruption. Unabhängig von den politischen Tendenzen eines Menschen ist Obama aber ein Symbol der Veränderung, zum Guten oder Schlechten. Na, KI oder nicht KI? Gewählte Wörter wie gediegen, englisch Sterling, weisen laut einem wissenschaftlichen Computertestprogramm aus den USA auf menschliche Autorschaft hin. Trotzdem hat der Weltautor Meyer recht. Computergenerierte Texte werden besser und die Technologie dahinter ist ein Geschäftsmodell. Und was machen wir an diesem Montagabend? Die Tageszeitung empfiehlt in ihrem Tagestipp den Streifen Indiana Jones 1 auf Kabel 1 und erklärt dazu sehr putzig, es gibt Filme, die sollte man nur als Filme genießen, nicht als Fenster zur Wirklichkeit. Eine Alternative wäre die Lektüre von Celan-Gedichten. Hier zum Schluss eine Probe. Ich kann dich noch sehen, ein Echo, ertastbar mit Fühlwörtern am Abschiedsgrat. Dein Gesicht scheut leise, wenn es auf einmal lampenhaft hell wird. In mir, an der Stelle, wo man am schmerzlichsten nie sagt.
Ich wünsche gute Nacht.